FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Finn Huch war im Gespräch mit Britta Schattenberg. Sie ist Innovationsmanagerin bei der Campus Foundry der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Gemeinsam sprachen sie über Food-Startups, nachhaltige Produktideen und wie die Hochschule junge Gründerinnen und Gründer auf dem Weg zur eigenen Marke unterstützt.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG-Vibes-Folge, heute mit Britta Schattenberg. Hallo Britta.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass wir sprechen können. Wir sind hier in Bielefeld. Das ist das erste Mal für mich in Bielefeld und ja, es ist hier ein schönes Food-Event, was du mit organisiert hast. Lass uns doch erstmal zu dir kommen. Wo sind wir hier in Bielefeld und auf welchem Event sind wir heute?
Genau, wir sind heute auf der zweiten Food Foundry hier in Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem Harmsmarkt. Und ich bin Britta, ich bin von der TH OWL und da von der Campus Foundry OWL. Das ist unser Gründungszentrum in der Hochschule. Und zusammen mit der Future Food Factory fördern wir da Food-Startups und Kosmetik-Startups. Heute bieten wir im Grunde allen die Bühne, mal ihre Produkte den Endverbrauchern zeigen zu können. Und das können wir hier im Harmsmarkt halt super, weil die Leute sowieso hier sind. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Werbung gemacht. Und es ist eine kleine Startup-Messe für Food-Startups.
Ja, es ist ein sehr schönes Event. Wir werden auch gleich nochmal im Detail auf die Startups zu sprechen kommen. Lass uns doch nochmal vielleicht ein paar Worte zu dir verlieren. Du bist ja auch jetzt schon seit einigen Jahren in der Lebensmittelbranche. Wie bist du denn damals in den FMCG-Bereich in der Lebensmittelbranche gekommen?
Genau, ich habe schon ein bisschen länger her damals Lebensmitteltechnologie studiert, tatsächlich auch an der Hochschule, an der ich jetzt arbeite, also in Lemgo, und bin dann, nachdem ich da mein Ingenieur gemacht habe, erst in die Produktentwicklung gegangen, habe mich viel mit Cupsoups und Suppen und Gewürzmischungen beschäftigt und war dann eine lange Zeit im technischen Außendienst, habe da B2B gearbeitet in der Zulieferindustrie, Lebensmittelrohstoffe, habe da viel Produktentwicklung gemacht, Anwendungstechnik, alles was da so anfiel und bin jetzt 2018 und zurück zur Hochschule und habe da nach, also das war dann 21 fing das an, da hat die Hochschule angefangen, den Gründungsbereich drastisch auszubauen durch Förderprojekte und da konnten wir das Food Lab so ein bisschen starten.
Ja, spannend. Ich habe auch online gesehen, du bist auch Autorin, also hast auch einige Bücher geschrieben zu dem.
Genau, nebenbei mache das so ein bisschen, das ist so mein zweites Steckenpferd. Sowohl Fachbücher, aber halt auch Kinderbücher und tatsächlich auch Romane.
Ja, spannend. Und in Bielefeld gibt es ja, glaube ich, auch ein ganz gutes Startup-Ökosystem von dem, was ich jetzt so im Vorgespräch schon mitbekommen habe. Gibt ja auch einige größere Foodhersteller her. Kannst du ja gerne mal vielleicht beschreiben, du bist ja hier vor Ort bei der Hochschule im näheren Umkreis, also wie arbeiten hier die lokalen Player zusammen?
Ja, es hat sich in den letzten Jahren total gut vernetzt. Wir von der TOWL in Lemgo haben ein paar Schwerpunkte, also wir arbeiten ja im Food, dann aber auch im Creative-Bereich und auch im Tech-Startup-Bereich, aber haben halt ein tolles Netzwerk zusammen mit der Garage 33 in Paderborn, die so ein bisschen uns immer als Partner zur Seite stehen, aber genauso die HSBI hier aus Bielefeld. Und das sind so die großen Säulen, mit denen wir zusammenarbeiten, sowohl auch mit der Uni Bielefeld als auch dann hier mit so externen Instituten wie der Founders Foundry, Hersteller, die natürlich in der Ecke sitzen. Wir haben halt hier ein großes Netzwerk sowohl vom Handel als auch von Produzenten, Dr. Oetker, Melitta und die im Grunde kann man gar nicht alle aufzählen, weil es wirklich ein großes Netzwerk ist, was wir da haben, auch an Maschinenherstellern und alles, was im Grunde die Lebensmittelindustrie so braucht.
Herr Spann, Dr. Oetker, glaube ich, auch so eine Welt hier, da werde ich probieren, nachher nochmal vorbeizuschauen.
So. Ja, genau, wie auch so ein bisschen wie so ein Museum aufgebaut. Ist total nett, war ich letztens auch mit den Kindern und die bringen das total schön rüber, so ein bisschen so ja. Food näher kennenlernt und so ein bisschen auch sieht, was da auch so wissenschaftlich dahinter steckt.
Genau, bevor wir jetzt gleich mal auf die 10 Startups zu sprechen kommen, die heute hier sind, vielleicht nochmal zu euch als Hochschule. Also wie, welche Studiengänge bietet ihr an und welchen Hintergrund haben die Gründerinnen und Gründer, die heute hier sind?
Ja, als Hochschule bieten wir insgesamt ganz verschiedene Studiengänge an. Wir haben 3 Standorte, sind in Detmold, Lemgo und Höxter vertreten und haben dann ein sehr breites Angebot. Und das erstreckt sich von Maschinenbau, Elektrotechnik, ja, ganz rum über die kreativen Innenarchitektur, Design. Ich selber bin aus dem Fachbereich Lebensmitteltechnologie und da kann man halt alles, was ums Lebensmittel rum ist, studieren, was technologisch da wichtig ist. Und wir haben jetzt verschiedene Schwerpunkte. Und da gibt es die Getränketechnologie. Dann haben wir die Back- und Süßwarentechnologie. Wir haben die Technologie proteinreicher Lebensmittel, was früher Fleischtechnologie war und sich jetzt anders positioniert, weil natürlich die veganen Lebensmittel und vegetarischen Lebensmittel dazukommen. Es gibt die Biotechnologie, es gibt die Technologie der Kosmetika und Waschmittel. Also wir sind da wirklich auch recht breit aufgestellt mit den verschiedenen Schwerpunkten, um wirklich jedes abzudecken, arbeiten aber auch natürlich schwerpunktsübergreifend und auch fachbereichsübergreifend, auch gerade in der Campus Foundry zusammen.
Ja, und ihr als Campus Foundry habt ja heute das Event organisiert. Das ist, glaube ich, schon das zweite Event dieser Art, richtig?
Genau, das ist die zweite Runde. Wir haben vor anderthalb Jahren das erste Mal die Food Foundry aufgesetzt, wollten es auch erst jährlich machen, aber wir brauchen halt Startups, die passend weit sind, auch weil es macht halt keinen Sinn, wenn man hier hinkommt und man hat gerade erst die Idee. Das heißt, die müssen schon auch einen Prototypen haben und im besten Fall sogar schon den Release hinter sich haben, also dass sie wirklich schon auf dem Markt sind. Aber ja, es ist die zweite Runde und beim letzten Mal lief es schon total toll. Wir hatten tolles mediales Feedback und ja, jetzt ist der zweite Anlauf.
Ja, ja, ich konnte mich auch eben schon durchprobieren und fand die Produkte richtig gut. Und ja, so waren, wie du schon sagst, verschiedene Stadien, alles schon ready. Der eine Studierende hat, glaube ich, erst vor einem Monat jetzt seinen Prototyp fertiggestellt, aber war schon ein sehr leckeres Produkt. Und dann gibt es zum Beispiel auch Miss Minerva, mit ihr können wir gerne mal anfangen. Sie ist ja auch schon in einigen Supermärkten vertreten. Ich habe sie ja häufiger schon auf den Messen gesehen. Bei der Grünen Woche war sie mit dabei beim Makan Handelsforum, der B2B-Messe. Lass uns doch mal vielleicht mit ihren Produkten anfangen. Sie hat ja, glaube ich, fermentierte Suppen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ihre Produkte sind fermentierte Tütensuppen als Startprodukt, obwohl sie so ein kleines Universum von fermentierten Produkten aufbaut, aber alles so im Convenience-Bereich. Und die das Neuartige ist halt, dass sie versucht, ein traditionelles südeuropäisches oder auch türkisches Produkt hier an den Markt zu bringen. Das ist eine Suppe, die da quasi eigentlich so in der Sonne fermentiert und getrocknet wird. Und das hat sie quasi hier auf einen technologischen Weg nachgestellt. Also hat eine Fermentation und auch eine Trocknung und kann dadurch eine Suppe herstellen, die an sich schon eine Sämigkeit mitbringt. Das heißt, man braucht auch keine Verdickungsmittel mehr und die dann halt sehr gut bekömmlich ist und sehr gut verträglich und einiges Gutes mitbringt, was Fermentation halt möglich macht.
Ja, ich habe jetzt, ich glaube im Januar, Ende Januar war die Grüne Woche, da hatte ich erstmal hier ihre Produkte probiert. Ist auch schön zu sehen, seitdem hat sie auch nochmal ein kleines Rebranding gehabt, vom Design nochmal die Rezeptur angepasst. Also das ist ja bei Food Startups so üblich in den ersten 2-3 Jahren, dass man dann nochmal ein paar Sachen anpasst. Und ja, ich muss sagen, das Produkt ist vom Geschmack her schon echt rund. Packaging ist top, also man merkt auch, dass sie da Erfahrung in dem Bereich hat. Und was bei ihr ja so ein Sonderfall ist, dass sie, glaube ich, auch mit einem mittelständischen Unternehmen hier vor Ort zusammenarbeitet.
Ja. Genau, genau. Sie hat sich jemanden gesucht, der da wirklich unterstützen kann, die arbeitet mit denen zusammen. Das ist Hamix aus Hameln. Und das ist klappt super, weil man natürlich dadurch sofort die Möglichkeiten hat, den Handel auch beliefern zu können. Das heißt, dahinter steht jeden Produzent, der sämtliche Zertifizierungen hat, weil er sowieso den Handel schon beliefert, die Kontakte. Und dann ist man natürlich schneller so weit, dass man wirklich liefern kann.
Ja, also ja, check das auf jeden Fall mal aus. Und wir konnten auch schon ein neues Prototypengericht probieren heute. Das wird dann in einigen Monaten, glaube ich, verfügbar sein. Also folgt auch gerne mal Miss Minervas online. Das nächste Produkt war ein Erfrischungsgetränk aus der Kaffeekirsche. Beschreib das doch gerne. Was hat mir mega gut gefallen, war auch bei dem schönen Wetter, was erfrischend ist.
Genau.
Worum handelt es sich dabei?
Ist auch ganz spannend. Das ist Cascaritas mit ihrem Getränk Karate. Und der Name leitet sich von Cascara ab und das ist die Kaffeekirsche. Und bisher ist es halt so, dass traditionell wir halt die Kaffeebohne konsumieren als Kaffee. Und die Kaffeekirsche, die drumherum ist, die bleibt im Grunde einfach vor Ort liegen und verrottet da. Und das ist natürlich vom Nachhaltigkeitsgedanken und der Ganzheitlichkeit total schade, zumal diese Kaffeekirsche halt auch Koffein mitbringt, also nahezu genauso viel und es halt auch einen anderen Geschmack. Es ist halt nicht sehr kaffeeähnlich, sondern es ist ein anderer Geschmack, aber der Koffeinanteil ist trotzdem drin. Und das Team hat sich auf die Fahne geschrieben, das zu nutzen und hat verschiedene Produkte daraus gemacht. Und die sind heute da und auch schon auf dem Markt mit einem Tee, also wirklich eine Teemischung, die man zu Hause dann aufgießen kann in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wo man dann halt einen Tee mit einem natürlichen Koffeinanteil hat und mit einem Erfrischungsgetränk. Das ist ein karbonisierter Eistee mit recht wenig Zucker, der halt auch so ein bisschen als Gegenpart zu Mate zum Beispiel sehr, also ein Erfrischungsgetränk mit einem Koffeinanteil, das aber halt auch sehr fruchtig und frisch schmeckt.
Ja, und das Schöne bei der Kaffeekirsche ist, die Kaffeekirsche ist ja, glaube ich, ein Novel Food, also es gibt es auch noch nicht so lange in Europa. Und der Geschmack ist von Natur schon leicht süßig, also man braucht auch gar nicht viel Zucker, dass es gut schmeckt.
Ja, genau. Und es schmeckt auch ein bisschen besonders. Es bringt eine besondere Note mit, also es ist halt auch so ein bisschen was Exotisches dabei.
Ja, also hat mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, wir werden auch die Startups alle verlinken, dass ihr euch nochmal die Webseiten im Nachhinein anschauen könnt. Als nächstes haben wir die Firma Vermischt. Was macht dieses Startup?
Ja, das ist ein Dreierteam. Mit denen arbeiten wir auch schon ein bisschen länger zusammen. Die haben sich überlegt, dass sie den Verpackungsmüll und die gesamte Nachhaltigkeit von Hafermilch optimieren möchten. Und wenn man sich halt überlegt, dass man sonst Hafermilch in einer Literpackung kauft, haben die jetzt das Konzept umgestellt und sie produzieren ein Hafermilchsirup, ein Konzentrat. Und dieses Konzentrat, das sind dann halt 200 Milliliter, also eine kleine Tetrapack-Packung, kann man zu Hause aufmischen mit 800 Milliliter Wasser und hat dann einen Liter Hafermilch. Also hat man viel weniger Verpackungsmüll und man hätte auch eine leichtere Lagerung zu Hause oder halt in der Gastro. Und die sind heute, die war letztes Mal schon mit dabei und sind heute mit dabei, weil sie eine neue Barista-Variante zusammen mit uns entwickelt haben. Was halt auch gar nicht so leicht ist. Die Schaumbildung bei Milch ist halt basiert halt auf Milchproteinen. Und die sind halt im Hafer natürlich nicht. Und das mussten wir so ein bisschen uns genauer angucken, wie man halt ein schönes Schaumverhalten mit einer Hafermilch und in dem Fall sogar mit einem Hafermilchkonzentrat hinbekommt.
Ja, wenn wir da vielleicht nochmal kurz tiefer reingehen, wenn ein Startup dann mit euch zusammenarbeitet, jetzt in diesem Beispiel, wie sieht dann die Zusammenarbeit aus? Also wie dann dauert so ein Prozess in der Regel? Wie klar ist meistens das Konzept schon? Wie beraten seid ihr da aktiv?
Ist extrem unterschiedlich, weil es auch daran liegt, wie wir zusammenarbeiten können. Also das Einfachste für uns ist natürlich immer, wenn wir Studenten haben, die bei uns studieren oder Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, weil man damit den Zugang hat zu der ganzen Infrastruktur und auch zu unserer Campus Foundry. Und dann können wir da beraten und können auch unterstützen, also auch wirklich vor Ort im Food Lab helfen bei Produktentwicklungen. Wenn es wie in diesem Fall ein externes Startup ist, dann müssen wir immer so ein bisschen gucken, wie wir einen Weg finden, das umzusetzen. In dem Fall war es jetzt mit einem MID-Gutschein. Das ist eine Möglichkeit der Förderung. Gibt es in verschiedenen Bundesländern ja verschiedene Möglichkeiten. Und da finden wir auch oft einen Weg. Und da war dann halt, war es so, dass wir jemanden anstellen konnten, einen Bachelorstudenten, der da Versuche machen konnte. Und wir konnten das zusammen umsetzen. Und da hat es ein halbes Jahr gedauert. Es liegt natürlich auch immer daran, wie komplex ist das? Ist es eine reine Produktentwicklung? Geht es um einen neuen Geschmack? Oder geht es auch wirklich um einen Forschungsansatz? Wir haben auch Startups, die sind so innovativ in der eigentlichen Produktidee, dass wir jetzt schon sagen können, das wird anderthalb Jahre dauern, weil wir so tief in die Forschung müssen, um das halt erstmal zu ermöglichen. Das ist halt dann auch eine Verfahrensentwicklung. Also das kann man gar nicht so sagen. Manchmal sind es 3 Monate, manchmal sind es 2-3 Jahre.
Ja, und ich glaube, was man als Food Startup auch nicht vergessen darf oder generell als Lebensmittelhersteller, Lebensmittel sind ja dann doch, die meisten, sage ich mal, zumindest relativ einfach auch zu kopieren. Und je mehr Entwicklung man natürlich da investiert, je mehr Zeit und Budget, desto mehr Alleinstellungsmerkmal hat man am Ende des Tages auch. Und hat dann auch die Sicherheit, dass man dann auch am Markt sich dann ganz gut entwickeln kann. Ohne dass jetzt 2 Monate später jemand was kopiert.
Ja.
Genau. Dann, das nächste Thema FMCG umfasst natürlich nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kosmetik. Da haben wir auch ein Kosmetik-Startup heute vor Ort. Was macht dieses Kosmetik-Startup?
Genau, Naya Sorel sind heute da. Das sind 2 Mädels und die kümmern sich um Haarkosmetik für gelockte Haare. Und der Markt ist da noch recht überschaubar bisher und es gibt halt besonders wenig Naturprodukte, die wirklich einen Fokus haben auf gelockte und extrem gelockte Haarstruktur. Und das ist einmal im Bereich der Afrohaare, aber auch wirklich im Bereich der extrem lockigen Haare gedacht. Und da haben die beiden verschiedene Naturkosmetik entwickelt. Und da geht es sowohl um Pflege als auch um Schutz vor Haarbruch, aber auch um leichtere Kennbarkeit. Also die haben da so ein ganzes Konzept und bieten da halt auch Haarberatung mit an, weil da viele Leute sich auch wirklich schwer tun und Probleme haben, da vernünftige Pflege zu bekommen, sodass man halt auch das Haarwachstum in der Länge hat, was man gerne hätte.
Ja, ich habe auch, ich glaube, so ein Produkt mal ausprobiert, hat sehr, sehr gut alles gerochen. Also Geruch ist ja auch immer wichtig bei der Kosmetik, aber wirkt auch sehr solide von den Inhaltsstoffen, weil das ist ja auch gerade bei den gesundheitsbewussteren, jüngeren Generationen teilweise auch, dass die das kritisch hinterfragen und auch mehr so natürliche Inhaltsstoffe haben möchten und war sehr ansprechend vom Design. Ja, kommen wir zu einem Highlight heute. Ingwer-Schock. Schokolade mit Ingwer. Genau. Gab es, glaube ich, 4 Sorten.
Ja, genau. Ganz verschiedene Schärfe gerade. Jetzt denkt man vielleicht erst, okay, Schokolade mit Ingwer ist jetzt nicht so neu, gibt's schon. Aber das Konzept, was die beiden sich überlegt haben, ist ein bisschen anders. Und zwar haben die eine extrem hohe Ingwer-Menge in ihrem Produkt. Und es ist keine klassische Schokolade mehr, weil Schokolade halt, da gibt es halt klare Gesetzesvorgaben oder Richtlinien, was man Schokolade nennen darf. Da ist es aber ein Produkt, was sehr, sehr ähnlich noch ist, was ein bisschen an Schokolade erinnert, aber nicht wirklich eine ist. Und die arbeiten mit Fruchtpulver und dann halt Ingwer in verschiedenen Dosierungen, sodass man soweit ist, dass man in einer kleinen Tafel von vielleicht 50 Gramm, die Menge zum Teil hat, was im normalen Ingwer-Shot ist, den man halt so im Supermarkt konsumieren kann. Dann ist es natürlich extrem scharf, aber die haben halt auch Varianten, wo ein bisschen Ingwer drin ist, wo es halt eher nach Frucht schmeckt und stellen heute verschiedene, eine Erdbeervariante, aber auch Orangenvarianten, also ganz verschiedene Typen vor. Und es ist echt lecker.
Ja, also war auch mein geschmackliches Highlight heute, muss ich sagen. Und verzeiht mir auch lieber, oder das Motto wieder Qualität statt Quantität ist auch das Motto. Und das ist vom Aroma her sehr intensiv gewesen. Da gibt es auch gleich noch ein weiteres Salat mit auch fermentierten Produkten. Aber lass uns nochmal zum nächsten Produkt kommen. Das sind auch Ingwer-Shots von dem Startup und auch, glaube ich, ein gesunder Shot mit grünen Lebensmitteln.
Genau, Jonas, also man sieht so ein bisschen, Ingwer ist auch ein Thema hier. Ist gerade natürlich auf dem Trend und Christoph hat sich das System nochmal ein bisschen anders angeguckt. Also man hat momentan viele von diesen Ingwer-Shots im Kühlregal stehen und das Problem ist halt, da die Haltbarkeit, die sind nicht besonders lange haltbar, man kann sich da gar nicht so mit bevorraten und es ist einfach auch eine ganz hohe Menge an Apfelsaft in den Produkten drin, um es halt irgendwie auch konsumierbar zu machen. Und Christoph hat es im Grunde von der anderen Seite her aufgezogen. Er hat gesagt, er hat auf Pulverbasis oder macht gesunde Shots auf Pulverbasis. In dem Fall jetzt gerade einen Ingwer-Shot und einen grünen Shot. Und die Idee ist, ich nehme ein bisschen Wasser oder, wenn ich möchte, einen Saft, mische das Ganze mit dem Pulver, shake es ein, zwei Mal auf. Es ist eine sehr natürliche Basis, also gar keine Stoffe drin, die da nicht reingehören, sondern wirklich reines Gemüse oder Gewürzpulver, je nachdem, was drin ist. Und man kann es halt direkt konsumieren.
Ja, und das Schöne ist auch vom Preispunkt, die Ingwer-Shots von der Eigenmarke kaufe ich manchmal, welche liegen bei 1,30 Euro und dann von den Marken geht das ja bis 3 Euro, 3,50 hoch. Und bei ihm ist aber das Pricing, obwohl er jetzt gerade erst gestartet hat, glaube ich auch sehr kompetitiv. Ich glaube, in so einer Packung sind 60 Shots. Und das Schöne ist, dass man ja dadurch, dass es Pulver ist, man auch selber bestimmen kann, wie intensiv möchte man den Shot rühren. Man nimmt mit Wasser an, mit Saft, mit Orangensaft, Apfelsaft, dass man so eine gewisse Flexibilität hat.
Genau, ja.
Und natürlich auch wieder die Nachhaltigkeit in der Verpackung. Wie schon sagtest, die meisten Ingwer-Shots enthalten einfach zu 60-70% Saft. Und das kann man dann selber auch zu Hause kurz mischen. Ja. Also war auch ein sehr leckeres Produkt, wenn wir auch verlinken. Dann kommen wir zum Startup Schnelles Grünzeug. Was machen die?
Da geht es nochmal um fermentiertes Gemüse. Und zwar kennt man so ein bisschen Kimchi, das macht er auch. und setzt auch andere Gemüsesorten um, fermentiert die. Das Schöne ist, dass das alles hier lokal passiert. Das heißt, es ist alles in einem sehr kleinen Umkreis gedacht, das Gemüse, die Fermentation. Und er selber liefert auch komplett mit einem Lastenrad. Das heißt, er ist hier im Bielefelder Raum unterwegs, beliefert sowohl die Shops, die er hat, bei denen er verkauft, als auch persönlich, also direkte Lieferung mit dem Lastenrad. Und es sind fermentierte Produkte und das Schöne, ich meine, auch da ist es ja gerade ein ganz klarer Trend, ist der Gesundheitsfaktor, dass dann wirklich die Darmgesundheit im Fokus steht und trotzdem halt auch total lecker schmecken.
Ja, also ich war auch echt maximal begeistert von den Produkten. Auch die rote Beete ist ja was Klassisches, was man aus dem Supermarkt kennt, ja, so in Scheibenform oder so gekocht. Aber das Aroma, also das merkt man einfach, dass da eine gewisse Qualität hintersteckt. Und dann gab es noch den Kimchi-Shot, hat der Gründer gesagt, hat er auf dem Feedback von den Nutzern entwickelt, dass die gesagt haben, sie möchten teilweise morgens, man soll ja diese fermentierten Lebensmittel auch morgens essen, damit man natürlich dann die Rohstoffe für das Mikrobiom das am besten verwerten kann. Da hat er gesagt, dass das als Feedback kam, die Leute möchten morgens noch gar nicht so viel essen und darauf basierend hat er dann diesen Kimchi-Shot entwickelt, der auch eine sehr angenehme, wuchtige Schärfe hatte. Und dann auch, glaube ich, morgens ganz gut ist, um wach zu werden.
Ja, das glaube ich.
Also der war auch echt sehr lecker. Kommen wir nochmal zum nächsten Produkt auch wieder. Getränkekonzentrat sieht man auch schon häufiger auf Messen, ist natürlich auch wieder Nachhaltigkeit. Ich glaube, Lemeos heißt das Startup.
Genau. Malte von Lemeos hat auch ein Konzept entwickelt, hat die Idee gehabt, ein Back-in-Box-System zu haben, also wirklich jetzt 1 Liter, 3 Liter, 5 Liter Boxen, aus denen man das Konzentrat zapfen kann. Hat auch eine sehr natürliche Rezeptur aufgebaut und mit diesem Getränkekonzentrat kann man halt ganz verschiedene Sachen machen. Das heißt, klassisch könnte man daraus eine Limo machen, also so eine hausgemachte Limo. Man kann es mit karbonisiertem Wasser versetzen, aber auch mit stillem Wasser und hat dann so ein Getränk, was eher so Richtung Limo oder Eistee geht. Dann kann man aber auch daraus einen Shot machen, man kann es pur konsumieren, dann hat man, weil es eine starke Ingwernote hat, auch wieder so ein Ingwer-Shot. Man kann es warm machen, dann hat man so eine heiße Zitrone mit Ingweranteil. Er hat auch mehrere Konzepte für alkoholische Cocktails dabei. Also man kann es sehr multifunktional einsetzen. Das geht so weit, dass er sogar Rezepte hat, mit denen man kochen kann. Das ist wirklich ein sehr breit gedachtes Konzept. Also ein Konzentrat und ich mache da ganz viele Produkte aus.
Ja, und da ist auch dasselbe Konzept eigentlich wie bei den Pulvern, dass man da auch wieder schön überlegen kann, ne, welche Stärke möchte man haben vom Getränk und auch für die Gastronomie, gerade in der aktuellen Zeit, ist ja schon so ein großes Thema mit der Kostenplanung, Warenplanung, trifft, glaube ich, auch genau den Nerv der Zeit. Aber auch für Privatkonsumenten, fürs Büro auch gut geeignet, ja. Dann kommen wir nochmal zu einer Süßigkeit. Ein Süßigkeiten-Startup von der Gründerin, auch sehr, sehr lecker. Das war, glaube ich, ein Schichtdessert. Oder wie ist da die Beschreibung?
Ja. Genau, so würde ich auch sagen. Also Rory, Lena macht ein veganes, glutenfreies Dessertprodukt oder eine Dessert-Alternative. Das ist geschichtet in einem Glas. Das heißt, man hat unten einen glutenfreien Teig, also erinnert so ein bisschen an eine Müsli-Riegel, was im Grunde unten geschichtet ist. Danach kommt eine Cashew-Masse und da oben drüber noch eine Fruchtmasse. Und das Ganze ist halt auch ohne zugesetzten Zucker. Das heißt, es kommt natürliches Zucker enthalten durch die Rohstoffe. Also es sind halt auch Datteln drin oder Früchte. Das heißt, ich habe natürlich einen natürlichen Zucker, aber es ist nichts Zugesetztes. Und wie gesagt, halt vegan und glutenfrei. Das heißt, kann man das natürlich super in Cafés oder bei der Gastro anbieten, um auch den Konsumentenbereich abzudecken. Gerade in Bäckereien oder Cafés ist glutenfrei tatsächlich oft noch schwach vertreten. Und ich glaube, da trifft sie eine super Nische. Wenn sie die beliefern kann, dann hat man halt entweder einen Dessertersatz oder halt auch einen Kuchenersatz.
Ja, und in der Gastronomie, also das Thema Convenience kommt ja sowohl in der Gastronomie als auch im Einzelhandel, als auch bei Tankstellen, also eigentlich überall, bei allen Touchpoints im Außerhausmarkt. Und ich glaube, da trifft sie auch genau den Nerv der Zeit, dass man sagt, hier Convenience, aber gleichzeitig halt auch noch ein wertiges, gesundes Produkt. Das ist, glaube ich, das, was auch so die jüngeren Generationen fordern. Und man merkt ja auch jetzt bei den bei den Gründern, dadurch, dass die ein bisschen jünger sind, haben sie vielleicht auch mal ein anderes Verständnis von der Zielgruppe, weil sie jetzt selber aus der Generation kommen. Wir haben noch ein weiteres Startup, ebenfalls im Dessertbereich, mit Cupcakes.
Genau, Cupcakes und Liebe ist ein Startup aus Steinhagen, also ja auch aus der Nähe. Und da geht halt wirklich alles um das Thema Cupcakes und sind total schöne Verzierungen. Das heißt, es ist sehr handwerklich gestaltet. Sie hat verschiedene Größen von Cupcakes und verschiedene thematische, ne, also Geschmacks. Sie hat heute, glaube ich, 3-4 Varianten dabei, sind total lecker und sehen aber auch mega schön aus. Und sie macht auch Auftragsarbeiten. Das heißt, man kann wirklich jetzt zu einem Thema auch was bestellen und da abholen. Das ist halt sehr handwerklich unterwegs oder auf einer sehr hohen Qualitätsbasis, sowohl optisch als auch geschmacklich da unterwegs.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also war, ich hatte, glaube ich, auch eine tropische Variante probiert und ja, die hat auch perfekt gepasst zu den Temperaturen, war sehr, sehr gut auch im Geschmack. Man merkt es halt auch, es gibt natürlich die standardisierten Produkte, aber die Startups starten ja eigentlich immer mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Ich glaube, das merkt man auch hier heute bei den Produkten, dass das wichtig ist. Lass uns doch nochmal vielleicht darauf sprechen, einige von den Gründern und Gründerinnen hier vor Ort waren ja wirklich noch im Studium. Wie wirkt sich das auf die anderen Studierenden aus? Also kannst du das irgendwie verfolgen über die Jahre, dass dann auch viele Studierende sagen, hey, ich probiere das einfach mal aus, so eine Gründung, oder dass das Interesse einfach generell steigt? Kann man das irgendwie tracken?
Also grundsätzlich merken wir in den letzten Jahren, dass das Interesse total steigt. Ich glaube, ja, die Erfolgsgeschichten sind die eine Seite. Das heißt, man findet dann auf dem Campus auch Produkte, die von Startups sind, die erfolgreich sind. Wir reposten natürlich auch Dinge. Das heißt, man bekommt mit, wie geht's bei denen weiter, was passiert da? Und das motiviert, weil ich glaube, viele haben auch Angst zu gründen. Also oft ist da eine Idee da, aber den nächsten Schritt zu gehen, das traut man sich oft nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir halt auch ansetzen können. Wir versuchen in der Hochschule ganz früh Gründungssensibilisierung durchzuführen, weil es ist halt schon so, dass der klassische Student bei uns Lebensmitteltechnologie studiert, um halt in einem Unternehmen zu arbeiten. Und ja, da setzen wir an, wir ganz früh sprechen über Trends, zeigen, dass Gründung eine Option ist. Die Studierenden haben bei uns die Möglichkeit, ins Foodlab zu kommen, auszuprobieren, und zwar auch ohne eine Gründungsidee. Das heißt, sie können einfach für dich rumspielen. Wir haben den Platz und die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren, ohne sich irgendwie zu committen, ich mache da was draus, sondern wirklich diesen frühen Moment zu nutzen. Und seitdem wir das auf alles anbieten können, merken wir halt ganz stark, wie da ja das Interesse wächst.
Ja, und ich habe auch auf dem Flyer an eurem Stand gesehen, dass ihr, glaube ich, auch Sensoriktests habt mit Communities, also dass auch Leute die Möglichkeit haben, die Produkte zu probieren?
Ja, genau. Wir haben Sensoriktests, wir bieten das an. Wir haben eine starke Sensorikabteilung, wo wir halt auch wirklich Sensorik anbieten können, die zur Optimierung der Produkte beiträgt. Da muss man natürlich immer gucken, das ist ein gar nicht so ein einfaches Feld, weil man braucht natürlich die passende Zielgruppe. Das heißt, wenn meine Zielgruppe Working Moms sind ab 35, dann wird es auf dem Campus schwierig. Und das Gleiche gilt natürlich dafür, wenn ich ein Produkt mache, was hauptsächlich für Kindergartenkinder geeignet ist. Aber wenn das passt, dann können wir es vor Ort machen. Wir können auch oft wir können Leute einladen. Wir können Home-Use-Tests machen und haben halt eben die Möglichkeit, ganz verschiedene Sensorik da umzusetzen. Wir haben einen Sensorikraum, wo wir das auch alles fachlich richtig machen können, sodass man halt nicht beeinflusst wird. Und ja, also das ist ein toller Bereich, den wir noch anbieten können, um da zu unterstützen.
Was sind denn so aus deiner Gründung die wichtigsten Hebel, dass vielleicht Studierende zum Gründen motiviert werden? Und wenn sie es dann gewagt haben, dass sie halt schnell Progress machen? Weil ich sehe das bei ganz vielen Food Startups auf nationaler Ebene, dass die teilweise 1-2 Jahre so eine Idee haben und viele trauen sich auch erstmal nicht. Und wenn sie gegründet haben, dann gibt es ja so viel, was erstmal auf einen einprasselt. Also ja, was sind also, glaubst du, deiner Meinung nach die größten Hebel? Was sollte man unbedingt wissen als Gründer und Gründer?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es, sobald man das Gefühl hat, man hat eine Idee, sich zu vernetzen, darüber zu sprechen, die passenden Leute zu finden, das passende Netzwerk. Und das sind halt Es muss nicht mehr der andere Food-Gründer sein. Da reicht manchmal schon der andere Gründer, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die das Gleiche vorhaben, um eben nicht die Antwort zu bekommen, oh Gott, mach das nicht, werd Arbeitnehmer und geh auf die sichere Seite, sondern um genau das, den anderen Input mal zu bekommen. Und da gibt es viele, und das ist dann oft auch ein Mindset-Ding. Und das kann man ja auch verstehen, das ist wirklich nicht einfach, es ist kein einfacher Weg, es ist ein toller Weg und es gibt ganz viel Unterstützung. Und ich glaube, wenn man da halt schon mit dem Netzwerk anfängt, dann merkt man das auch, weil es sind nicht nur die anderen Teams, die einen abfangen, sondern es gibt ganz viele Mentoren, die einen an die Hand nehmen. Es gibt ganz viele Einrichtungen, die einem helfen können. Und das nicht nur im Bereich Technologie, im Marketingbereich. Es gibt überall Leute, wo man wirklich Hilfe bekommt, wie man dann weitermachen kann. Ich glaube, diese Hilfe anzunehmen und überhaupt erstmal danach zu suchen, das ist ein wichtiger Punkt, um weiterzumachen und um auch Erfolg zu haben. Und ich glaube, viele hören auf, weil es natürlich ein extremes Auf und Ab ist. Und ich glaube, auch das muss man sich vorher klar machen. Es ist spannend, es macht total Spaß, aber es gibt auch einfach Tage, die einen total runterreißen können. Das passieren mega schöne Sachen, aber dann kommt halt die erste Fehlproduktion. Da steckt Geld hinter, da waren Folgeaufträge eingeplant. Und wenn das auf einmal alles den Bach runtergeht, dann sind das verdammt harte Wochen. Und dass man da nicht aufhört und das irgendwie abpuffern kann, ich glaube, da gehört auch ein gutes Team dazu. Und das würde ich auch jedem raten. Alleine ist es schwierig. Also, man sollte sich ein Team suchen. Alleine das umzusetzen ist sowieso schon schwierig, weil es einfach auch mega viel Arbeit ist. Aber halt auch um das emotional zu schaffen, ist, glaube ich, auch ein Team super hilfreich.
Ja, ich glaube, da habt ihr als Hochschule echt schon ein gutes Ökosystem, was ihr da gerade baut mit den Events, mit dem Vernetzen mit anderen Industriepartnern. Ihr baut sicherlich auch das lokale Netzwerk hier aus, dass vielleicht auch mal ein Händler vorbeikommt und das testet bei so einem Event. Und ich glaube, Bielefeld hat auch den Vorteil, dass es sehr zentral gelegen ist in Deutschland. Also ich bin jetzt in unter 3 Stunden von Berlin hierher gefahren. Gerade auch bei den ganzen Messen, die da national sind. NRW ist hier schnell erreichbar. Also die ganzen Städte. Hamburg ist, glaube ich, auch nicht weit. Und hier sind ja auch einige Startup-Events in Bielefeld. Ich glaube, die Hinterland of Things ist immer einmal im Jahr. Die ist ja schon in Deutschland
alles so kann. Auch, ja, also wir haben halt natürlich auch viele Tech-Startup-Bewegungen. Also wir haben, hier passiert eine ganze Menge. Auch die IHK gibt ganz viele Events. Die Garage 33 hat immer wieder, also da war jetzt gerade Moonshots und Moneten, das ist eines der größeren Events. Dann sind aber auch an allen Hochschulen immer wieder kleine Ausschreibungen zu Call of Paper, also man wirklich die Ideen einreichen kann, wo es Businessplan-Wettbewerbe sind, wo man Ideenwettbewerbe hat. Sowohl bei uns an der Hochschule, also an der THOWL, machen wir einiges. Auch da gibt es das Kickstart-Modell, wo man sich jetzt, es ist in 2 Wochen geht es wieder los, bewerben kann mit seiner Idee und eine Förderung gewinnen kann. Aber das gibt es halt überall und so gibt es immer wieder so kleine Veranstaltungen und ich merke halt immer mehr, man kennt da schon einen Teil der Leute. Also es wird halt ein fester Kern, aber auch immer, es kommen mal neue Leute mit dazu. Women in Entrepreneurship ist gerade auch ein großes Thema. Auch da sind immer wieder Veranstaltungen hier. Ist gerade wirklich auch ein Fokus drauf gelegt. Also da passiert total viel.
Ja, vielleicht nochmal zu Campus Foundry. Also welche Events kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal empfehlen? Was organisiert ihr in der nächsten Zeit? Wo wirst du vielleicht sein? Auf welchen Events und Messen? Und wie nimmt man am besten mit euch in Kontakt auf, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte?
Also fangen wir mit dem letzten Mal an. Das ist ganz einfach. Ihr könnt uns einfach anschreiben. Also generell mal gucken bei der Hochschulseite, also gründen, THOWL eingeben, da findet man das schon. Und da hat man auch direkt die passenden Mailadressen, wo man uns anschreiben kann. Man kann an die generelle Mailadresse schreiben und da sortieren wir dann immer aus, wen wir halt kontaktieren, weil wir halt verschiedene Fachcoaches haben, je nachdem, was das für ein Thema ist. Und dann kann man da ganz gut unterstützt werden und wir finden halt auch eigentlich immer einen Weg, wie wir das umsetzen können. Also da einfach direkt schreiben, Internetseite angucken. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Die Campus Foundry OWL hat da einen Kanal und da sieht man tatsächlich alle Events, die stattfinden. Und dann liegt es halt immer so ein bisschen dran, im Food-Bereich gibt es immer Events. Wir haben alle 4 Wochen ein Event, nennt sich Taste the Trend. Da probieren wir einfach aktuelle Trends. Ist sehr niederschwellig, kann man einfach vorbeikommen, wenn man vor Ort ist und was mitprobieren und ein bisschen drüber reden. Da haben wir jetzt in 2 Wochen wieder das Thema Korean Food. Da machen wir ein bisschen Korean Street Food und gucken uns auch einen Hersteller an, der aus der Ecke ist und was der so in den Markt gebracht hat. Ansonsten ist gerade die Detmolder Design Week, da sind die Kollegen aus dem Creative-Bereich gerade unterwegs und Timo, der hier gerade fleißig fotografiert hat, der fährt gleich rüber, weil wir da halt auch einen Stand haben und auch da ein paar Startups von uns ausstellen, natürlich aus einem anderen Bereich, aber da passiert halt ja was und man sieht halt alle Updates immer auf dem Insta-Profil.
Top, ja, schön zu sehen, wie ihr gemeinsam und so engagiert das Thema Gründung in eurem Bereich hier in Bielefeld voranbringt und ja, wie das auch immer weiter wächst. Ökosysteme brauchen immer Zeit. Sie, aber wenn einmal so der Kern gebaut ist, dann kann es auch ganz schnell gehen. Das ist ja schön zu sehen, wie da jede Region in Deutschland sich so engagiert für das Thema Gründen einsetzt und dass auch die Studenten und also die Studierenden schon so früh mit dem Thema in Kontakt kommen und auch immer ermutigt werden, diesen Schritt zu gehen und dann auch schon positive Beispiele haben, an denen sie sich orientieren können. Ja, danke dir, Britta, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Und genau, wir werden natürlich deine Kontaktdaten auch verlinken. Also wer mit dir in Kontakt treten kann, kann das dann über LinkedIn am besten tun wahrscheinlich.
Ja. War super. Hat echt viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich freue mich.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.